Kultur im Wandel der Zeit. Der Podcast mit Raphael Krikow und Chris Fleig.
Yay, hier ist die neue Neon Vibes Folge. Raphael, bist du da?
Ich bin da, ich bin hier am Start.
Yo, super. Wie geht es dir?
Mir geht es gut, wenn ich so in deinem... Ja, mir geht's gut, alles gut. Was ist denn passiert?
Vor der Tür.
Ja, ach, das glaube ich dir sowieso nicht. Du mit deinen Bauarbeiten. Du willst ja nur
Bauarbeiten.
Nicht... Ja, ja.
Ich hoffe, das hört man nicht auf dem... So
ja, weil
auf
die
dem...
bei dir im Kopf sind, die Bauarbeiten.
Ach, ernsthaft, da draußen gerade Presslufthammer und so. Also das bin nicht ich, der hier pupst, falls du irgendwas hörst.
Ich finde es komisch, dass bei dir Presslufthammer arbeiten sind um 4 Uhr morgens.
Du hast doch wieder durchgemacht.
Nee, ich bin in Australien, deswegen ist das so die Zeit. Wie war denn deine letzte Woche? Hast du irgendwas erlebt, was Spannendes, Chris? Um das mal so ein bisschen, also ganz locker.
So ein bisschen aufzulockern, ne? Ich zünde jetzt hier auch mal ein Räucherstäbchen an und dann erzähle ich dir mal von meinem.
Patchouli.
Nee, ganz toll gerade. Ich habe ein Musikprojekt mit meinen ältesten Freunden am Laufen.
80-Jährige?
Und ja, nee, aber ein vierter Freund von uns hat Geburtstag und wir haben uns überlegt, jetzt endlich das umzusetzen, was wir als Teenies schon vorhatten, nämlich miteinander Musik machen. Das haben wir nämlich unser ganzes Leben lang nicht geschafft. Jeder von uns hat sich musikalisch weiterentwickelt, Drums, Bass und ich ja mit meinen Projekten. Und das ist so interessant und spannend, wenn du wirklich mit deinen engsten Freunden, die du kennst, seitdem du 12 bist, auf einmal Musik machst. Also das ist eine richtig tolle Erfahrung.
Super, interessant übrigens. Ich hatte ja letztes Mal irgendwann zumindest in der Episode erzählt, dass wir bei OMD waren. Und das war deswegen spannend, weil der eine von, also der Paul Humphries und McCluskey heißen die beiden jetzt. Ich weiß nicht, wer es jetzt war, erzählt hat, aufgrund der Tatsache, dass die einmal während des Konzerts die Funktion geändert haben. Einer war der Sänger und der andere ist eigentlich der Keyboarder, das ist Paul Humphries. Und dann hat Paul Humphries gesungen und McCluskey hat sich an sein Keyboard gesetzt und spielte. Und irgendwann kam mitten im Set kam ein Techniker auf die Bühne und hat den Synthi angestellt. Und da hat sich dann McCluskey total über seinen Kumpel Humphries aufgeregt, weil der einfach das Ding ausgemacht hat. Und in der Geschichte, jetzt komme ich zum Punkt, hat er nämlich erzählt, das ist schon interessant, wir sind die besten Freunde, seitdem wir 7 sind. Und die sind weit über 60. Und die haben damals angefangen, Musik zu machen als beste Freunde. Nur mal so. Die Peschmut ja auch. Ich meine, ganz viele von denen, die sind Schulfreunde gewesen und so. Also das ist schon immer, das ist eigentlich ein eigenes Podcast-Thema, finde ich.
Total.
Eigentlich, wie sind Bands zusammengekommen, die wir alle geliebt haben und auch noch lieben. Genau.
Wie ist deine Woche gewesen?
Sehr arbeitsintensiv. Ich habe gerade so 5 Projekte parallel, die nichts einbringen. Und das, was einbringt, darum kümmere ich mich eher wenig. Aber dazu hatte ich einen Termin, den ich regelmäßig habe, nämlich mit Tom Wax, kennt vielleicht viele, einer der großen Trans- und Techno-Produzenten zumindest in den 90ern, aber heute noch sehr aktiv, ein guter Freund von mir seit der Zeit. Und mit ihm zusammen basteln wir oft an Disco Boys Tracks und auch mal eigentlich ein Podcast-Thema. Wie kommt das eigentlich, wie kommt man auf Ideen für Tracks? Also jetzt nicht für wie du das machst, also ein Konzeptalbum, wo du selbst komponierst oder Texte schreibst, sondern wir produzieren und spielen ja Tracks als DJs und viel zumindest. Und wie kommt es eigentlich zu solchen Ideen? Und da machen wir dann immer so eine Listening-Session. Also ich mache mir abends vorher Gedanken darüber, aus meinen Wiedergabelisten, der in dem Fall jetzt zum Beispiel 90er-Sounds, also bevor der ganz primitive Techno kam, weil das ist gerade sehr angesagt, solche Sounds von bestimmten Synthes aus der Zeit in Tech-House-Produktionen einzusetzen. Und da muss man ja sammeln, was ist das so? Und dann in so einer Listening-Session bildet man so die Schnittmenge, ich spiele so vor, welchen Sound, also welchen Tech-House-Sound will ich generell haben und spiele dann so Beispiele aus den 90ern oder 80ern, reine Soundbeispiele. Welche Samples oder was kann man so nachproduzieren und da einbauen? Und nur die Schnittmenge ist ja interessant. Also wenn Tom Wax daneben sitzt und bei meinen absoluten Lieblingsideen keine Miene verzieht, weiß ich, okay, das wird nicht funktionieren. Und umgekehrt. Und die Schnittmenge, damit geht man dann ins Studio und überlegt sich, was man macht. Also von 10 Ideen wird dann eine Realität und von jeder 10. Produktion wird eins dann relativ erfolgreich. So
ja, ist ja. Ja, spannend, die Herangehensweise, wie sowas entsteht, finde ich auch. Könnte man echt mal machen als Podcast-Thema. Ja. Super spannend.
So, aber jetzt zu unserem Podcast-Thema von heute.
Genau. Oh, wir wollen heute das Thema Medium oder Medien behandeln.
Richtig, also. aber genau. Aber Medien nicht im Sinne von Nachrichten und News und Zeitschrift, Zeitung, das ist nochmal ein eigenes Thema, also, sondern im Sinne von Aufzeichnung, Tonträger und die Geschichte davon. Also zwischen der ersten Aufzeichnung bis heute Musikwahrnehmung über Spotify oder eben Film gestreamt und sozusagen und in dem Zusammenhang, wie sozusagen diese Entwicklung das Konsumverhalten verändert hat von den Verbrauchern.
Ja. Spannende Sache, auf jeden Fall. Zumal man selbst ja auch schon, finde ich, so im Laufe der Dekaden so einige Medien, sich an einige Medien gewöhnt hat. Und irgendwie ist das meistens so, dass wenn man sich gerade dran gewöhnt hat und seine Sammlung aufgebaut hat, hat sich schon wieder ein neues Medium etabliert. Das finde ich so, so rückblickend, so mein Resümee. Was hast du für ein Gefühl?
Ja, also das stimmt. In unserem alten Alter, was wir schon erreicht haben, haben wir schon bestimmt diverse Medienwechsel mitgemacht. Ne? Ich glaube, wir beide kennen noch sehr, sehr gut die Kassette, auch diesen Joker. Junge Leute wissen nicht, was eine Kassette ist. Das wissen die natürlich schon alle, aber wir haben das halt wirklich erlebt, weil es halt das einfachste Aufzeichnungsmedium damals war und haben die CD erlebt. Und das ist aus der heutigen Rückschau, ist die CD eigentlich so ein Medium, was wirklich nur so eine relativ kurze Zwischenstation war, weil das aus heutiger Sicht auch klar. Also auf einer CD ist ein digitales Medium gebrannt, was früher oder später klar war, dass man das auch übers Internet haben kann. Hängt halt nur von der
Früher oder
Geschwindigkeit.
später, damals wusste man natürlich noch
Nee,
nicht.
hängt halt von der Geschwindigkeit der Datenübertragung ab. In dem Moment, wo das so
Ja.
schnell ist, dass es eigentlich schneller ist, als du eine CD gebrannt hast, war klar, dass und so. Insofern ist das ein reines Zwischenmedium, während das Ursprungsmedium, also nicht Ursprung stimmt nicht ganz, aber das am längsten vorhandene Aufnahmemedium oder Wiedergabemedium, die Schallplatte, eigentlich die totale Renaissance erlebt. Ne, also im Verhältnis zu einer CD ist, sind das ja Jahrhunderte eigentlich, wie die Schallplatte überlebt hat.
Total. Es gab aber auch eine derbe Auszeit von der Vinyl. Und ich habe so das Gefühl, dass mit einer Weile, ja, es wird ja auch in einigen interessanten Reportagen auch so erwähnt, dass es so eine Rückkehr gibt zum Haptischen, zum Erleben von Dingen, zum Körperlichen. Und da gehört das Erlebnis mit einer Vinyl-Schallplatte natürlich auch mit dazu. Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, hat sich die Herstellungszahl der Vinyl versechshundertfacht.
Ja, ich glaube im Verhältnis zu der Zeit, als es eigentlich ausgestorben war. Nicht zu der Zeit, wo es nur Vinyl gab, natürlich.
Natürlich. Und ich glaube aber, die ist gar nicht so lange her, als es ausgestorben war. Also ich kann mich erinnern in den Anfang 2000ern, ne?
Genau.
Das war so eine Zeit, wo du wirklich von allen namhaften Acts eigentlich überhaupt gar keine Schallplatte bekommen hast. Im Vergleich zur elektronischen Musik, also DJ-Kultur und so, ne? Da hast du natürlich alles auf Vinyl gekriegt. Ist übrigens spannend, dass so der kommerzielle Markt da so komplett nach unten gegangen ist, was Vinyl angeht. Aber da sind wir ja eigentlich beim Thema, ne? Die Gewohnheiten der Menschen und die ständige Abrufbarkeit von Dingen wird heute als absolut selbstverständlich genommen, aber die Entwicklung dahin, die ist sehr spannend. Und du bist ja sehr in diesem Thema drin. Erzähl doch mal so ein bisschen von den Anfängen vielleicht.
Ja, das passiert zum, weil ich da, dass ich da drin bin, liegt daran, dass ich über das Thema Geschichte der elektronischen Club-Sounds, so heißt das Thema, Vorträge halte im Rahmen meines Projekts Welcome to the Robots. Und da ist zwar das nicht der Schwerpunkt, die wirklichen Ursprünge von elektronischer Musik, weil es geht nicht per se um elektronische Musik, weil da müsste man den gesamten Krautrock in den 60er, 70er Jahren, also Berlin, Düsseldorf, erwähnen. Man müsste viel über Pink Floyd und The Who und die alle mit elektronischen Instrumenten, Emerson, Lake and Palmer, selbst die Beatles haben elektronische Musik schon gemacht. Darum geht es eigentlich nicht. Es geht bei dem Vortrag eigentlich eher so die Grenze, wann wurde elektronische Musik tanzbar? Also da ist natürlich Kraftwerk das Thema. Also Kraftwerk waren ja die ersten, die sozusagen wirklich elektronische Sounds in einen Beat also getriggert haben und das Ganze dann mit der Clubkultur tanzbar wurde. Darum geht es eigentlich. Aber ich erzähle in dem Vortrag die absoluten Ursprünge und diese Ursprünge von überhaupt elektronischer Musik hängen sehr eng zusammen mit der Geschichte der Aufzeichnung an sich, weil bevor man überhaupt irgendwas konsumieren konnte von einem Medium, muss das ja aufgezeichnet werden. Und das ist noch gar nicht so lange her. Also die absoluten Ursprünge der Aufzeichnung waren so in, ich glaube, 1860, 1870, da gibt es die allererste Tonaufnahme. Das nannte sich, das Gerät nannte sich, glaube ich, nicht Phonograph, sondern Phonautograph hieß es, genau. Und das war Eau Claire de la Lune wurde da aufgezeichnet. Das konnte man fast nicht verstehen, aber
Super.
genau. Und die Aufnahmetechnik weiß ich gar nicht mehr so genau. Was ich aber sehr genau weiß, ist, dass ungefähr 20 Jahre später die Phonographenwalze ausgerechnet von Thomas Alva Edison erfunden wurde. Also das war sozusagen der Vorgänger der eigentlichen Schallplatte. Da wurde aber nicht in eine Rille, in eine Platte, die dann man später mit einer Nadel abspielte, geritzt, sondern es wurde, das war eine Wachswalze, auf der sowas aufgezeichnet wurde. Und da wurde dann auch schon die erste politische Rede, da ging es natürlich nicht um Musik, sondern um Reden aufgezeichnet. Und das war dann auch der Moment, das muss man sich mal vorstellen aus heutiger Sicht, wo Menschen eine Stimme nicht von dem Mensch selbst gehört haben, sondern von einer Aufzeichnung. Es gab es vorher noch nie. Das war im Grunde Zauberei. Also für die, so, was für uns völlig das Normalste der Welt ist, jeden Tag 24 Stunden war da Zauberei, 1887 oder wann das war. Und
87, ah,
ja,
interessant.
ich glaube, dann war sogar ein bisschen vorher, aber die Schallplatte, das Grammophon und die Schallplatte, die wurde von einem Hannoveraner, Emil Berliner, erfunden. Der hat das auch patentiert und daraus ist auch die Deutsche Grammophon 10 Jahre später entstanden. Das war so 1898, wurde die Deutsche Grammophon gegründet. 10 Jahre vorher wurde das Patent zum Grammophon und zur Schallplatte angemeldet. Und damit war eigentlich der Grundstein für alles gelegt, über was wir jetzt heute reden und auch wie wir heute konsumieren eigentlich. Und weil ab da war die Aufnahme möglich, es war die Speicherung möglich, es war die Wiedergabe möglich und es war die Verbreitung natürlich von Tonträgern möglich. Das Gleiche gab es ja auch bei Bild und Film.
So
Und
ist es, genau.
genau, und
Und
das
auch
war die.
ungefähr in der gleichen Zeit so, ne? Also,
Na, Foto ist
wenn ich
viel, viel
jetzt.
früher. Foto ist 1824, gab es das allererste Foto. Das war interessanter, super spannendes Motiv, ich habe das mal gelesen, mich echt gefragt, das ist ein Hinterhof eines Hauses. Und die Belichtungszeit war 5 Tage und auf dem Bild erkennt man quasi nichts. Das könnte auch Marslandschaft sein. Wollte ich immer mal für ein Plattencover benutzen. Ich habe das Bild nicht im Original, aber ich habe das digital. Also das ist schon 1824 gewesen. Aber Film weiß ich es nicht. Ich würde sagen, Film war sicherlich 1870, 80, sowas, denke ich mal. Genau.
Spannend. Ich glaube, die Postkarte wurde 1869 erfunden. Das ist ja auch ein Kommunikationsmittel, ne?
Absolut. Wobei das hätte ich jetzt gar nicht, hätte ich fast früher erwartet. Aber
Nee, das ist 69 gewesen.
dementsprechend
1869.
ist es die Frage ist jetzt, ist das analog auch zum, nee, Postwesen mit Briefen gibt es ja viel, 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 viel länger. Also die Postkarte im Sinne von, klar, weil ein Foto drauf ist, logisch. Eigentlich schon komisch, dass es
Genau.
dann doch noch 40 Jahre gedauert hat, bis man Fotos auf, ja.
Ja,
Genau.
spannend. Und auch all das, was das mit sich geführt hat, ne? Also, dass Leute also sich natürlich auch also kommunizieren miteinander, irgendwie sich, also all das, was eben noch nicht auf anderen Wegen möglich war, ne? Sich organisieren
Ja. Ja, wobei, was ich
und
auch
das in
interessant.
Kombination mit Bildern ist natürlich die Neuheit gewesen, denke ich, ne?
Ja, klar, vor allen Dingen der Weg, bis irgendwann alles digital war und dann alles ganz einfach war und dann natürlich zu einer totalen Inflation wurde. Also der Weg dahin ist ja der eigentlich spannende. Was ich aber auch ganz lustig finde, ist, dass man kaum weiß, dass es die Schallplatte eigentlich viel lange vor dem Rundfunk gab. Also. Ne? Also Rundfunk war damals ja nicht beeinflussbar, den konnte man nicht aufnehmen, der lief, man hörte ihn oder man hat es verpasst, während man ja den Tonträger sich kaufen konnte und unendlich oft abspielen konnte. Also ich glaube, Radioverbreitung war erst so richtig in den 20er Jahren passierte das erst, also im Grunde 30 Jahre später erst. Aber das Spannende ist genau, nämlich neben den ganzen Zwischenstufen von der Erfindung jetzt der Schallplatte, wie gingen eigentlich die Medien weiter? Also da reden wir ja dann über interessanterweise nämlich auch Tonband- und Kassettenerfindung. Und das war, glaube ich, erst in den 60er Jahren. Also da haben wir jetzt mal locker 40, 50 Jahre dazwischen, wo fast nichts passiert ist in der Entwicklung von Tonträgermedien oder an dem
Also am
Medium, dem
Anfang,
Träger.
was Vinyl angeht, war ja am Anfang die Schellackplatte, oder?
Genau. Am Anfang ist die Schellackplatte. Viel
Nur
komplizierter zu
abspielbar mit
handhaben.
Grammophonen, oder?
Ja, genau. Das, genau. Und das war natürlich, die war viel schwerer, die war viel empfindlicher, Shellac. Haben meine Eltern viel gehabt noch zu Hause, Shellac, die sie sicher nicht selber gekauft haben, schätze ich mal, also auch irgendwie vererbt. Haben wir aber nie gehört. War natürlich bei alles klassische Musik, obwohl das sehr viel, also die erste Musik überhaupt war gar nicht Klassik, ich glaube, das war Jazz auf kommerziell viel verbreiteten Tonträgern. Amerikanisch natürlich. Ja, und da sind
Interessant.
wir und jetzt zur eigentlich zu der eigentlichen Entwicklung beziehungsweise diese Analogie des Konsumverhaltens durch immer schneller und leichter erhältlicher Tonträger. Das ist ja die eigentlich wirklich interessante Frage oder der interessante Punkt. Meine These ist dazu ja, dass man, wenn man früher einen Tonträger kaufen wollte, dann war das ja eine gewisser ein Vorgang, sage ich mal, ein kostspieliger und auch nicht ganz unkomplizierter Vorgang. Also ich kenne das noch, ihr kennt das auch alle wahrscheinlich noch, man musste in einen Schallplattenladen gehen. Und ich glaube, allein dieser Vorgang setzt voraus, dass man eine gewisse Leidenschaft zu diesem Thema hat. Also nicht nur eine gewisse, sondern eine ziemlich große. Ne? Also du wahrscheinlich bei jeder Duran Duran-Veröffentlichung in Schallplattenladen die Maxi gekauft für, wenn es ein Import war, 24 D-Mark, war nicht ganz ungewöhnlich. Und das machst du ja nur, wenn du ein richtig ernsthaftes Interesse daran hast. Sonst hast du Radio gehört, sonst hast du nämlich gar keine Tonträger gekauft.
Ja, ich glaube aber auch eben, was ich gerade schon anfangs erwähnte, ne, das Gefühl, etwas fühlen zu können. Etwas, was Rillen hat. Und letztendlich dann auch das Erlebnis, eine Vinyl zu hören, ist ja zum Beispiel etwas anderes, als wenn man in seiner Playlist auf einen Song klickt. Ich zum Beispiel liebe das, mich hinzusetzen und dann so ein Gatefold Sleeve, das ist die Bezeichnung für so ein Klappcover,
Muss erklären.
Wo dann halt die Texte drin stehen oder noch so ein großes Booklet. Das ist halt, man zelebriert das viel mehr und irgendwie ist das menschlicher. Es fühlt sich irgendwie menschlicher an, oder?
Genau, das ist diese These, dass Materie dem Menschlichen näher ist. Und das würde ich auch komplett unterschreiben so.
Ja, genau.
Also dass Haptik einen sehr, sehr großen Wert hat. Und das andere ist halt, also alles, was digital ist, ist natürlich vergänglicher, ist immer mehr Hintergrund, weil es einfach nicht fassbar, anfassbar ist. Ist ja
Genau,
klar.
und die Berührung mit Materie deswegen, weil wir selbst aus Materie bestehen.
Ja klar, deswegen ist das dem Menschlichen näher. Weil wir selbst aus Materie, genau. Und das ist
Ja,
halt die
das ist
große
ja.
Frage, also Materie versus Virtualität. Das ist ja der Kern dieser ganzen Sache. Beziehungsweise, wie hat man als Verbraucher die Virtualität so unter Kontrolle, dass dieser Wert des Produkts erhalten bleibt und nicht es so inflationär ist, dass man das eigentlich alles nur noch als Hintergrundrauschen wahrgenommen wird, weil es halt alles verfügbar ist. Also du im Grunde keine Leidenschaft mehr aufbringen musst für eine gewisse Sache, sondern es kommt praktisch sowieso zu dir. Ne? Und du musst nur noch entscheiden, was höre ich von den ganzen Millionen. Also geht ja jedem bei Netflix so, der Netflix hat, also ich habe es nicht, und genau aus dem Grund, weil ich einfach nicht mehr, das ist mir viel zu viel. Ne? Ich wüsste gar nicht mehr, was ich da sehen soll.
Ein
Und
Überangebot, ne? Das ist
genau,
eine
und
Reizüberflutung und ein Überangebot letztendlich.
genau.
Ich
Und immer,
nehme
wenn
es
ich, wenn,
ähnlich wahr,
und
ja.
immer, wenn ich bei Freunden bin, die Netflix haben und wir lassen uns mal Netflix was gucken, dann sind wir nach einer Stunde immer noch beim Suchen und oft gucken wir gar nichts, weil es viel zu lange gedauert hat, überhaupt was zu finden. Und das ist ja genau,
Ja.
eigentlich genau das Gegenteil von diesem Vorgang. Ich gehe in einen Plattenladen mit einer klaren Vorstellung, was ich will. Ne? Weil ich eine bestimmte Band liebe und dann höre, was gibt's Neues von denen und da eben nicht ein Medium anmache und es kommen 1 Million Sachen auf mich zu. Das ist so ja nicht. Das ist also dieser selektive Vorgang, der materielle selektive Vorgang ist ja genau das Gegenteil davon.
Ja. Ja, andererseits ist durch die Vielfalt natürlich die Chance größer, sich inspirieren zu lassen. Also ich kann das komplett nachempfinden, was du gerade sagst. Also ich fühle mich auch häufig überfordert mit dem Überangebot. Andererseits habe ich durch heutige Möglichkeiten zum Beispiel Bands kennengelernt, die ich vorher niemals kennengelernt hätte. So, das ist natürlich dann ein Vorteil, weil jeder Weg ein individueller ist, was wiederum aber auch erklärt, warum es so wenig Über-Popstars gibt, die halt alle mögen. weil es so viele verschiedene Nischen gibt, ne? Und so viele verschiedene Planeten.
Ja, also du meinst dieses Prinzip, andere hörten auch. Oder wenn Ihnen
Ja,
dies
richtig.
gefällt, könnte Ihnen auch das gefallen, ja.
Ja, aber auch das Prinzip Algorithmus, weil ein Algorithmus, der im Laufe der Jahre mein Hörverhalten gelernt hat, kann mir halt viel spezieller Sachen empfehlen. Und da sind wirklich interessante Sachen bei rausgekommen. Also Künstler, die ich auf der anderen Seite des Planeten niemals gefunden hätte. Wo ich auch übrigens hinreise, jetzt zum Beispiel ein Künstler, der heißt Bayonne, finde ich großartig, ganz großartige Musik.
Wie der Ort Bayonne in Südfrankreich.
So wie der Ort Bayonne in Südfrankreich, ist aber ein Kanadier. Und ich hatte ihn trotzdem immer beobachtet und gefolgt und habe dann letztens aus Zufall mal geguckt, Mensch, wo tourt er eigentlich? Meistens ist es so, dass wenn du Künstler auf der anderen Seite des Erdballs kennenlernst, dass die dann auch nur da auf Tournee sind. Da habe ich aber gesehen, dass der nach London kommt. Ja, und da habe ich mir schnell eine Karte gekauft und da fliege ich jetzt hin im April.
Ah, Wahnsinn.
Ja, freue ich
Aber
mich auch schon mega drauf.
man darf natürlich nicht eins nicht vergessen, dass, was ja viele nicht interessiert, das ist ja das Problem heute, das ist dieser, wieder diese Filterblase, dass früher war es so, in der Regel hast du Bands entdeckt, weil Freunde sie dir empfohlen haben. Du bist ja nicht im Plattenladen, hast dich da 3 Tage aufgehalten und die neuesten Sachen irgendwie rausgefunden, sondern das war ja immer so, Freunde aus einer Clique haben dir Sachen vorgespielt oder haben Musik gehört, die dir gefallen hat, dann hast du das auch gehört. Und heute ist es natürlich so, wenn wir jetzt, wenn du sagst, du hast Bands gefunden, die du früher nicht nie entdeckt hättest, redest du wahrscheinlich auch von Streamingdiensten wie Spotify, dann darfst du ja nicht vergessen, dass das, nicht alles ist, was es gibt. Das heißt, wenn man weiß, wie Spotify funktioniert, dann ist es ja erschreckend, dass du dann feststellst, dass die Bandbreite, die Spotify abbildet an Musik, nicht das ist, was man früher im Schallplattenladen bekommen hat, sondern Spotify
Genau.
bildet vielleicht 50% von dem ab, was es wirklich gibt. Denn bei Spotify kannst du nur Musik entdecken von Künstlern oder der Plattenfirmen, die einen Vertrag mit Spotify haben. Und wenn das einigen zu
So ist
teuer
es.
ist, dann findest du da nicht statt. Und das heißt,
Absolut.
ne, und das muss darf man, das heißt vergessen, das muss man eigentlich mal wissen. Mittlerweile ist es ja auch Konsens, also, aber ich glaube
Da gibt es aber noch
trotzdem.
viel mehr Wissenswertes. Also ich finde zum Beispiel sehr erstaunlich, dass wenn ich ein Künstlerradio anmache, ne? Also das ist, wenn du jetzt in irgendeinem Künstler bist, nehmen wir jetzt Madonna, dann kannst du auch das Madonna-Radio anmachen. Und dann schlägt dir Spotify Sachen vor, von denen Spotify denkt, dass es dir gefallen könnte. Wenn jetzt aber, ich hatte letztens auf so einem Fotoshooting, wo ich Artdirektor war, hatte ich mal das Spotify von meinem Fotografen am Laufen. Und der wiederum hat auch das Madonna-Radio angehabt, aber über seinen Algorithmus. Und da wurden ihm ganz andere Dinge vorgeschlagen. Abgesehen davon habe ich auch auf anderen Wegen natürlich neue Musik entdeckt und so und finde es auch immer wieder spannend, weil ich mir häufig die Frage stelle, wieso hat bei dem Musikstil Spotify mir diese Band jetzt eigentlich nicht vorgeschlagen? So. Also da hast du total recht. Das ist sehr einseitig. Es ist wirklich so, es ist so ein Planet, ne? Also
Ja, das
da
Problem ist,
gibt es noch
es
viel, viel
reicht ja
mehr.
den, es reicht den meisten halt. Und damit ist natürlich die Tür offen für solche virtuellen Firmen, sage ich mal. Und man darf halt nicht vergessen, der gesamte Musik und auch Bildkonsum, der hängt halt heute ist ab von ganz wenigen privaten Medienkonzernen. Und dementsprechend auch von ein paar Einzelpersonen, die das Ganze steuern. So einfach ist es eigentlich. Ich glaube, den meisten reicht das. Es ist auch egal. Die machen sich, aber was das
Ja.
eigentlich bedeutet, also welche Beeinflussung das sein kann, dessen macht man sich ja selten bewusst eigentlich.
Ja, das ist wie bei vielen Dingen so, wo die Leute sich einfach überhaupt gar nicht mit auseinandersetzen wollen.
Genau, weil du
Das ist
nämlich
halt.
durchs Internet fängst du ja an, du hast deinen Weg da und das ist der eine und das ist im Zweifel Spotify und Netflix und das reicht. Und du kriegst gar nicht mehr mit, was es noch so gibt, weil du komplett beeinflusst bist dadurch. Ne? Und das ist für dich immer schon als Problem. Nur jetzt bei jetzt reinen Konsummedien wie Filmen oder Musik ist das nicht so gravierend. Wir reden ja nicht darüber, wie gravierend das dann beim Medienkonsum ist. Also was das heißt, wenn du nur noch über Social Media kommunizierst zum Beispiel. Das ist ja ein ähnliches Prinzip, nur anderes Thema.
Ja,
Also es ist
spannend.
generell das Problem der Digitalisierung, das Einfachmachen des Konsums, ne? Weil das nutzt ja die Bequemlichkeit der Gesellschaft aus, ne? Die Leute würden sich umgucken, wenn sie jetzt wegen jedem Lied in einen Plattenladen rennen müssten. So wie es halt früher war.
Ja, und es ist leider das, was auch so ein bisschen fast bedrohlich wird, ist eben das Massenverhalten und die Ignoranz, die damit im Gleichklang ist, ne? Also Thema Eventim, Thema Fußball-WM in Katar. Die Leute wissen, dass es eigentlich irgendwie nicht ganz so koscher ist, machen es aber trotzdem.
Genau.
Ja.
Das ist
Die
bei,
Frage
genau.
ist, ob da auch mal irgendwann eine Revolution in Sicht ist, ne? Es gab ja mal so vor 5 Jahren so eine Musikerzusammenkunft, da haben die doch den Streamingdienst, wie heißt der noch, mit Madonna und Coldplay und den ganzen Tidal.
Ah ja,
Oder
Tidal, genau.
Tidal.
Tidal, genau.
Tidal. Tidal. Das war ja so für uns Musiker die ganz, ganz große Hoffnung, dass da jetzt endlich mal was passiert, dass endlich mal vernünftige Gelder gezahlt werden, weil es ist ja nach wie vor haarsträubend. Also man kriegt pro Klick bei Spotify als Urheber 0,0033 Cent. So, und das ist das Fatale an der Sache, dass sich das in den letzten Jahren und Jahrzehnten so etabliert hat, dass man das überhaupt gar nicht mehr in Frage stellt, weil das Gefühl da ist, dass dieser Zug sowieso schon abgefahren ist. Und
Also,
das ist eigentlich ziemlich dramatisch.
es ist interessant in dem Zusammenhang, ist aber, dass es schon damals, schon bei der Erfindung der deutschen Grammophon oder bei der Schallplatte, gab es schon einen Zusammenschluss von Rechtsanwälten, von Musikern, die dagegen vorgingen, die Schallplatte sozusagen massenweise zu vertreiben, weil man davon ausging, dass die Leute da nicht mehr auf Konzerte gehen werden, weil sie diese Musik sich als Konserve nach Hause holen können. Interessant. Das war also
Ja.
damals schon sofort klar, ach Moment. Jetzt kann sich der Konsument, der geht jetzt im Zweifel nicht mehr auf ein Konzert, weil er sich die Schallplatte kauft, dann wird der
Interessant.
Künstler insolvent sein in 3 Jahren.
Und wie ist das ausgegangen oder
Das
weitergegangen?
weiß ich nicht. Ja, das kann ich dir sagen. Das war wahrscheinlich die Grundsteinlegung von solchen Musikverwaltungsfirmen wie, also Musikrechteverwaltungsfirmen wie die GEMA oder GVL, ne? Das ist daraus entstanden. Also, dass man natürlich den Künstler auch irgendwie belohnen muss oder entlohnen muss, wenn ein Tonträger gekauft wird und nicht nur die Plattenfirma, dass die Rechte bezahlt werden müssen und der Künstler dafür Geld kriegt, wenn ein Tonträger gekauft wird und zwar nicht wenig. So fing ja erstmal alles an, weil einen Tonträger zu erfinden, um eine Aufnahme zu verbreiten, ist ja eine Sache, das ist eine technische Entwicklung. Aber dass man sich sofort natürlich darüber Gedanken macht, Moment mal, ja, aber dann bin ich als Künstler überflüssig, weil dann kauft sich der Konsument meine Platte und hört die 10 Jahre, dann brauche ich ja nirgendwo mehr hingehen. Ist schon spannend.
Ja, aber lass uns doch gern mal zurück, da wo du gerade so ein bisschen stehen geblieben bist, ne? Nämlich mit der Möglichkeit, etwas auf Band aufzunehmen. Ich glaube, die Möglichkeit, in Studios etwas aufzunehmen, damit man nicht alles in einem Take aufnehmen muss, ist, glaube ich, in den 50er Jahren entstanden, damals noch Mono. Und da sind die ersten Mehrspurrekorder an den Start gegangen, was ja den Beatles zum Beispiel auch die Möglichkeit gegeben hat, Dinge parallel aufzubauen.
Genau, also ich weiß nur ein Beispiel, das natürlich hat wieder sehr viel mit elektronischer Musik zu tun, die es da praktisch noch gar nicht gab, aber dass ein Karlheinz Stockhausen, also eigentlich ein berühmter deutscher Komponist, klassische Musik eigentlich, der hat angefangen in den 50er Jahren, ich glaube Anfang 50er Jahre, das erste Mal mit einer Tonbandmaschine, die wurde vorher noch nicht benutzt, elektronische Musik aufzuzeichnen. Und zwar hat er einen Sinuswellengenerator, der eigentlich nur für als Messinstrument bis dahin benutzt wurde. Diese Töne hat er aufgezeichnet und daraus Musik gemacht. Ich erzähle das nur, weil da ist das Tonband das erste Mal erwähnt worden,
Super.
Tonbandmaschine.
Ja. Und dann in den 60ern aber die Bandmaschine, glaube ich,
Genau.
mit der Vierspurmaschine, wo es dann Möglichkeiten gab, eben Sachen parallel aufzunehmen. Und das Spannende ist, dass man, wenn man eine Spur aufgenommen hatte, man natürlich, weil man zwei weitere noch zur Verfügung hat, also wenn man zwei aufgenommen hatte, konnte man die mergen sozusagen und dann auf die dritte aufnehmen und somit hatte man wieder drei Spuren frei. Und das nannte man Dumping. Und so
Genau.
konnte man dann halt immer entsprechend das duplizieren, was aber gewaltig auf die Klangqualität ging. So, deswegen ist das anfangs auch noch sehr experimentell gewesen, aber ohne diese Möglichkeit ist so ein legendäres Album wie Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band nicht möglich gewesen.
Ja, ich kenne Filmaufnahmen davon, wie man damals Loops hergestellt hat, indem man nämlich diese Tonbandstücke kopiert, aneinander geklebt hat, wie man das noch von Super 8 kennt, mit so einer
Ja.
kleinen Home-Schneidemaschine. Und dann hat man das über Wäscheleinen durch den auf Wäscheleinen aufgehängt und dann
Super.
durch den ganzen Raum eine Spur gelegt, die dann über das Tonband Tonbandmaschine ablief. Also nicht von dem Band selber, sondern über einen ganzen Raum verteilt.
Ja.
Das war schon sehr spannend.
Aber dann in one go,
Ja,
ne?
natürlich.
Weil das
Ja,
dann
ja.
irgendwann ja wieder anfing von vorne.
Ganz genau. Ja.
Ach geil, echt spannende Zeiten.
Absolut.
67 sind, glaube ich, dann ist dann, glaube ich, die Acht-Spur-Maschine entstanden. Da wurde es dann schon ein bisschen luxuriöser. Und wenn ich richtig informiert bin, ist das erste Album, wo man das so richtig cool hört, Tubular Bells von Mike
Mike
Oldfield.
Oldfield, ja,
Ja,
da ist
genau.
er.
Da hat er alle Spuren, glaube ich, sogar auch selbst eingespielt, ne?
Ja, das weiß ich nicht, aber
Ja.
sehr schönes Album, tolles Cover übrigens auch.
Ja, total. Er hat ja, glaube ich, auch noch mehrere Teile gemacht, ne?
Ja, genau. Ja.
Ja.
Vor allen Dingen das ist zwar ein Album, aber auf jeder Seite, da gab es die Maxi so in der Form noch nicht. Obwohl die Maxi gibt es schon seit 1972, aber also Maxi-Single, ne? Also sprich 12 Inch, 45 Rounds per Minute, abspielbar mit eigentlich nur einer A- und einer B-Seite. Tubular Bells ist, glaube ich, auch nur eine A- und B-Seite. Es ist zwar ein Album, aber auf A- und B-Seite, glaube ich, jeweils 20 Minuten ein Stück, meine ich, mich zu erinnern.
Damals gar nicht so unüblich, ne? Mal ein Album zu machen, wo dann nur 6 Stücke drauf waren. Also, wenn gerade in
Ja,
den
klar.
70ern, ne?
Ja,
Also
das hat
so
Kraftwerk
Jean-Michel Jarre
gemacht.
hat ja auch so ähnlich
Ja, Pink Floyd hat das schon viel
aufgenommen.
früher gemacht und klar, natürlich, da gibt es wahrscheinlich viele Beispiele. Was wir nicht vergessen dürfen, ist natürlich parallel ist für den Endkonsumenten die Kassette erfunden worden, schon 1960.
Genau, was nämlich dann am Ende in den 80ern den normalen Konsumenten die Möglichkeit gegeben hat, Dinge auf 4 Spur beziehungsweise 8 Spur aufzunehmen. In den 80ern ist dann von der Firma Tascam das erste 4-Spur-System herausgekommen. Das ist so ein Teil gewesen, wo du halt deine normale Leerkassette reingetan hast und da wurde dann das Magnetband unterteilt auf 4 Spuren. Und da konnte man das übrigens genauso machen, nur halt in kompakt und in klein. Eben noch nicht digital, aber immerhin konnte man das schon selber auch so managen, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel einen Chor aufgenommen hast, dass man dann die erste, zweite, dritte und vierte Stimme dann mergen konnte und so wieder dann das so verteilen konnte. Aber auch zu Lasten der Qualität. So. Also ich habe das tatsächlich auch so gemacht. So meine ersten Ideen und so habe ich auf dem ausgeliehenen 4-Spur aufgenommen. Und das war eine abgefahrene Zeit. Ich habe meine ersten musikalischen Dinge in einem Tonstudio in Hamburg aufnehmen dürfen. Und da hatten die halt schon so einen 32-Mehrspur-Rekorder. Und das, da haben mir die Augen geglänzt, ne? Also so eine Möglichkeit zu kriegen, das war schon geil. Die Minidisc war dann so für den Normalkonsumenten in den 90er Jahren der Moment, wo man dann eben auch das digital aufzeichnen konnte auf
Das war's.
Mehrspur.
Genau. Das fand ich faszinierend. Ich habe das geliebt, Minidisc, das
Minidisc, ne? Ja.
Format. Super. Auch ganz schnell wieder weg gewesen. Damals in Konkurrenz zur DCC. Das war so damals im Grunde wie damals die VHS zur Betamax oder Beta, das früher war. Und dann, warum, welches Medium sich dann durchgesetzt hat, ist ja immer ein Politikum. Es hat ja wenig
Ja.
damit zu tun, was technisch wirklich besser ist. Denn die DDC war die Digitalkassette damals von Philips. Nee, ich glaube, Philips war die Minidisc, oder? Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Aber so war das ja immer. Das gab ja dann immer sozusagen eine konkurrierende Entwicklung und einer hat dann gewonnen und dann Massenmedium würde ich bei der Minidisc gar nicht sagen, weil das wurde sehr, sehr schnell abgelöst von der aufnehmbaren CD. Also die CD gab es ja schon viel länger, die
Ja.
gibt es ja seit 81, aber eben noch nicht für zu Hause selbst aufnehmen. Das kam dann Anfang, Mitte der 90er gab es dann die ersten CD-Recorder. Und ich finde, dann wurde eigentlich jemand, der so ein bisschen sich auskennt mit dem, also der weiß, was digital wirklich bedeutet, dem war, hätte eigentlich schon klar sein müssen, in dem Moment, wo ich selbst zu Hause ein Album, also eine CD kopieren kann auf eine Recordable CD und die verschenken kann, ein digitales Musikstück, dem müsste schnell klar geworden sein, dass das nicht mehr lange dauert und du das von Rechner zu Rechner auch transportierst, gar nicht mehr über ein Medium, sondern definitiv über das Internet. Früher war das Internet nicht schnell genug, aber in dem Moment, als es immer schneller wurde, war klar, dass es die CD ein definitiv aussterbendes Medium ist und was es dann auch war. Bis heute, genauso wie die DVD übrigens, im Bildbereich, im Filmbereich, eigentlich kann man fast sagen, analog gleiche Geschichte.
Ja, aber spannend, wie man sich so an Dinge gewöhnt und der Meinung ist, dass es jetzt eigentlich nicht mehr besser sein kann, wo du gerade sagst, DVD, so, ne? Da sind die Generationswechsel ja auch so gewesen, dass du in den 70er Jahren nur ins Kino gehen konntest, um einen Film zu sehen. Und dann war das auf einmal in den 80ern eben durch VHS möglich, das auch zu besitzen. Im Grunde ein großer Umschwung, dass man Filme besitzen konnte. Gut, man konnte früher, glaube ich, auch auf Zelluloid sich Filme kaufen, aber das war ja eher selten. Und dann, als die DVD rauskam, ich kann mich noch erinnern, ich dachte ja, was soll danach jetzt noch kommen, ne?
Genau.
Ja,
Da
und
fehlt
dann.
einem natürlich der Horizont, logischerweise sich vorzustellen, dass wir in 20 Jahren halt zu Hause sitzen und von irgendeinem Streaming-Server zu jeder Zeit irgendeinen Film uns angucken können, ohne zu merken, dass er gar nicht von irgendeinem Gerät von zu Hause kommt. Klar. Das als festen Tonträger oder Bildträger.
Ja, besonders bei Film im Vergleich zu Musik muss ich sagen, eben weil man das immer alles mitgemacht hat und sich seine Lieblingssachen gekauft hat und die dann im Schrank standen. Aber so einen Film guckst du ja nicht jeden Tag, so. Und auch nicht jede Woche und also eigentlich kann ich sagen, auch nicht unbedingt jedes Jahr. Und so
Bin ich
kam's.
ausnahmsweise bin ich genau deiner Meinung.
Ausnahmsweise.
Ja, also warum sich Filme auf DVD kaufen, die dann im Keller stehen nach einmal gucken? Warum?
Ja.
Das ist übrigens eine ganz elementare Frage. Warum? Also warum diese Inflation, die der Konsument dann auch schön nutzt? Aber für was genau? Also warum muss ich viel und alles haben? Weil meine These ist ja, da schlägt dann halt Quantität Qualität. Also wenn du ganz viel hast, weil es technisch möglich ist, heißt das ja nicht, dass das dann besser sei oder sondern dann im Grunde
Ja.
ist, verlierst du den Überblick, glaube ich. Und ich glaube, der Mensch ist so ein bisschen so gestrickt, dass er das als großen Vorteil sieht und den Nachteil erstmal gar nicht. Ich hab ein gutes Beispiel. Ich bin zum Beispiel jemand, ich bin kein großer Streamer und das liegt wirklich, wir hatten das ja vorhin, diese Sinnlichkeit, die Renaissance der Sinnlichkeit, ja, also sprich, es geht jetzt nicht um Materie, aber es geht um das sinnliche Wahrnehmen und das ist so, ich würde mir den Tatort, ich bin Tatortgucker, zumindest ab und zu, ja, da bin ich ganz oldschool, ich lehne es ab, wenn ich es nicht geschafft habe, den live zu sehen, den irgendwann vormittags, wenn ich mal Zeit habe, beim Kaffee trinken, den Tatort anzugucken oder nachts um 12. Weil ich
Spannend.
weil ich dieses komische Gefühl habe, ich fühle mich wohl dabei, zu wissen, dass wenn ich den gucke, sonntags um 7:45 und wer da noch alles sitzt und ihn zur gleichen Zeit
Das
mit mir guckt, das finde ich ein sehr relevantes Gefühl.
ist spannend,
Und ich
obwohl es
habe,
das Gleiche ist, was man guckt. Ich kann das nachempfinden, total.
ja, es ist genau das Gleiche, aber ich finde es gut, dass ich weiß, jetzt gucken es die anderen auch. Das hat dieses, ist dieses Gemeinschaftsgefühl und alle und keiner von denen,
Das
die es um jetzt
Gemeinschaftsgefühl.
gucken, wissen eigentlich, was jetzt passiert. Während wenn du den gestreamt guckst, 5 Tage später, weißt du, ganz Deutschland hat den Film schon gesehen, nur ich nicht. Ich gucke den jetzt so hinterher. Das ist so ein bisschen wie ein aufgezeichnetes Fußballspiel gucken, von dem du vorher das Ergebnis ja schon gehört
Ja,
hast.
absolut.
Das ist
Aber
so, das kann ich gar nicht beschreiben. Das ist ex wahrscheinlich extrem konservativ. Aber ich finde, dass die Grundlage dafür ist, dass dieses Community-Gefühl, also dieses Sinnliche, das Gemeinschaftliche, geht ja völlig verloren durch Streaming.
Spannend, wo du gerade sagtest, es ist wahrscheinlich konservativ. Ich glaube auch ein Grund, warum der Mensch grundsätzlich so ein bisschen so gebürstet ist, immer alles besitzen zu wollen oder Dinge archivieren zu wollen, ist ein Lebensgefühl zu konservieren. Also ähnlich wie das Erlebnis, wenn man 10 Jahre an einem Duft nicht gerochen hat und daran riecht und auf einmal sich in eine Situation wieder reinfühlen kann. Das ist ja mit Musik auch ganz besonders so. Also wo du auch gerade sagtest, ne, dass man früher von Freunden Musik empfohlen bekommen hat. Ich glaube, das hat natürlich auch was mit Erlebnis und Erlebtem zu tun, ne? Also das, was man im Urlaub im Radio gehört hat oder so, das will man dann irgendwie auch haben und besitzen. Ich glaube, da kommt das Urbedürfnis her, des Menschen Dinge besitzen zu wollen.
Ist das die Motivation? Also ich habe eher das Gefühl, dass man sich irgendwie aufgewertet fühlt, wenn man viel hat, also wenn man viel sammelt und dass einem das ein gewisses Gefühl der Sicherheit gibt. Aber das ist ja nur, das ist sehr oberflächlich, finde
Ja,
ich.
vielleicht ist es
Also
beides.
ja. Aber nochmal ein interessantes Beispiel für dieses Materie ist dem Menschlichen näher. Gibt es ein plausibles Beispiel, weil Spotify-Playlisten, die ich einem Kumpel schicke, ist ja, oder einer Freundin, das ist ja der gängige Weg heute, das ist ja nichts anderes, als wenn ich meiner Freundin früher oder meiner potenziellen nächsten Freundin früher ein Mixtape aufgenommen habe. Aber wie viel sinnlicher ist eine Mixkassette, die ich zu Hause mühsam zusammenstelle? Der sie bekommt, hat sie als Medium vor sich und legt sie irgendwo ein und kann sich dabei
Das ist
vorstellen, was
was
der andere dafür getan hat.
Einzigartiges,
Und
was Persönliches, ne?
total.
Was,
Und was
ja,
ist
ein,
dagegen schon eine Spotify-Playlist, die ich
ja.
sozusagen teile?
Da stimme ich dir ausnahmsweise mal zu.
Trotzdem werden wir die Welt nicht verändern. Und ich glaube,
Nein.
das ist wie
Ja.
immer meine These, der Zeitgeist. Kann man jetzt werten, wie man will. Aber
Der
es
Lauf
gibt
der
natürlich
Zeit,
trotzdem
ja.
noch, es gibt aber trotzdem ja noch interessante Beispiele, wie man mit Inflation umgeht im negativen oder positiven Sinn. Und ich habe da ein sehr konkretes Beispiel, weil nämlich im Sinne des Wandels von Medien, also von Tonträgermedien, ist es natürlich nicht ganz uninteressant für uns als DJs, wie gehen wir damit um? Also früher natürlich Vinyl mitgeschleppt, das hieß halt, du bist komplett begrenzt für dein Set. Was nimmst du mit? Und in so einem großen Plattenkoffer, den wir oft leider mit dem Flugzeug mitnehmen mussten, also einchecken mussten, passen 80 bis maximal 100 Platten. Mit denen, und dann muss man dazu sagen, unsere Sets heute sind 2 bis 3 Stunden, früher waren die auch mal 8 Stunden. Und trotzdem, wir haben beide jeweils 80 Tonträger mitgehabt, damit haben wir ein 8-Stunden-Set bestritten. Das ging wunderbar. Warum muss ich also heute, wenn wir vom USB, man muss es sich vorstellen, die Player sind jetzt zwar digital im Club, aber letztendlich stecken wir da einen USB-Stick rein. Das ist genauso wie unseren Plattenkoffer. Und dann hast du an dem Player das zur Verfügung, was auf dem Stick drauf ist. Also hätte ich jetzt einen Plattenkoffer mit 80 Platten, müsste ich einen Stick mit haben mit 80 Titeln, dann wäre das mehr oder weniger das Gleiche. Auf den Stick passen aber 6.000 Titel. Und es
Ja.
gibt DJs, die nehmen auch 6.000 Titel mit und glauben, sie wären dann im Vorteil, weil sie haben ja viel mehr Titel, aus denen sie wählen können. Das führt dann
Der Wald vor lauter
nachweislich.
Bäumen. Ja.
Genau, das führt nachweislich dazu, dass ich DJs sehr gut kenne, die praktisch kein gutes Set mehr deswegen allein schon spielen, weil sie so lange am Suchen sind nach guten Titeln, dass das Set nicht mehr gut wird. Während wenn du bei 80 Titeln, das ist, ne, zum Thema Inflation, bei 80 Titeln, die du früher hattest, wusstest du genau, was du jetzt spielst, weil du hast einen Überblick komplett gehabt. Das führte bei mir dazu, dass ich irgendwann gesagt habe, ja, ich habe einen USB-Stick mit sehr, sehr viel Musik drauf, nach Genren sortiert und nach Playlisten sortiert, klar, weil ich habe auch mal Anlässe, wo ich vielleicht andere Musik spielen musste, was ich vorher nicht weiß, dann kann ich das. Das ist der große Vorteil. Aber ich mache mir eine Wiedergabeliste für einen Abend, da sind maximal 80 Titel drin. Das ist im Grunde so wie mein Plattenkoffer früher.
Ja,
Nur so kann ich
spannend.
sicherstellen, dass das Set auch wirklich gut wird.
Das ist natürlich genrebezogen, ne? Also ich glaube, in eurem Bereich geht das super. Wenn du aber mehrere Dekaden im Classics- und Pop-Bereich abdecken musst, da muss man schon sehr, sehr in andere Richtungen gehen. Und da glaube ich, da würde ich ein bisschen
Ja.
kalte Füße kriegen, wenn ich da
Das ist,
mit
ja, das ist aber dann, was du dann brauchst, ist ja der bewusste Umgang mit diesem Inflation. Und wenn du das kannst, ist ja wieder gut. Aber ich unterstelle halt den meisten, dass sie damit nicht umgehen können mit der Inflation. Das ist genau das Gleiche im Bildbereich. Ja, früher hast du 36 Aufnahmen gehabt, da musst du schon sehr genau überlegen, was fotografiere ich, damit nicht nachher ich eigentlich nur 4 Bilder brauche von einem Film, der sehr teuer war zu belichten. Heute ist selbst bei uns so, oder wenn ich auf Konzerte gehe, da sind Leute, die filmen und fotografieren. Das ist jetzt nichts Neues, immer ein Thema, was auch in Medien überall ist. Und machen 1.000 Bilder. Die kommen von einem Konzert nach Hause und haben 1.000 Bilder. Wer guckt sich das an?
Wer
Meine
guckt sich das
Prognose,
an?
niemand, nicht mal sie
Total.
selbst. Aber warum macht man es dann? Warum, obwohl man das genau weiß, weil spätestens nach einem Konzert, wo man in den Wochen nachher merkt, ich habe mir die Bilder gar nicht angeguckt, ich habe es auch niemandem gezeigt, warum mache ich es beim nächsten Konzert wieder und alle und immer? Und so ist
Weil
es ja
es so ein
eigentlich.
Bedürfnis gibt, ein schön erlebtes Momentum für sich einzufangen. Das ist, glaube ich, das hatte ich ja gerade schon gesagt. Ich
Ja,
glaube,
aber
das ist so der Ursprung. Und ich glaube, wenn man sich der Sache bewusst ist, man sich das auch abgewöhnen kann. Eigentlich kennt das ja jeder.
Ich glaube, die Lehre daraus zieht kaum jemand. Also der rationale Umgang mit dieser Erfahrung, der bleibt aus. weil es technisch, und zwar nur, weil es technisch möglich ist. Das heißt, der Gedanke liegt nicht zugrunde, brauche ich das? Ist das gut? Nein, der Gedanke, der zugrunde liegt, mein Handy kann das. Fertig, damit ist Ende, damit wird es dann gemacht. Führt übrigens ganz nebenbei ja dazu, dass du dich auf dem Konzert nicht mehr mit dem Konzert beschäftigst, sondern nur noch mit deinem Handy und mit diesem Mini-Display. Aber egal. Übrigens noch ein anderes interessantes Beispiel von wegen Inflation und Medium, also technische Entwicklung von Medium. Es gibt also die Entwicklung des Sounds, also wie man in Studios arbeitet, wie man heute Sounds verarbeitet und ist ja immer besser geworden. Das heißt, du hast so eine Bombenanlage zu Hause, kannst du heutige Aufnahmen mit einem unglaublich viel besseren Sound hören als früher, logischerweise.
Aber trotzdem neigen Menschen dazu oder Produktionen dazu, die alten Aufnahmen zu faken, indem, keine Ahnung, ein Schlagzeug zum Beispiel, was in den 90er Jahren komplett clean aufgenommen wurde, ist heutzutage total old-fashioned, das so zu mischen. Also man neigt ja dazu, dann irgendwie dann doch wieder die analogen Sachen zu benutzen, um eine Klangästhetik zu erzeugen, die an gewisse Zeiten erinnert. Ähnlich wie im Videobereich oder ähnlich wie in kleinen Filtern, in Instagram-Filtern, wo Looks von alten Filmen, Super-8-Kameras imitiert werden. Die Frage ist nur, ob die Leute das heutzutage wissen, wo das eigentlich herkommt.
Nein, aber ich glaube auch, dass wenn wir jetzt, das wären lange Diskussionen, und wenn wir reden über analoge und digitale Aufnahmen, natürlich mit einer sehr guten Anlage klingt jede analoge oder früher produziert von analogen Synthes besser als andersrum. Aber wenn diese ganzen Sounddesigner wüssten, wie viel Prozent ihrer Musik am Ende den Sound über Smartphone-Boxen auf Schulhof hören, würden sie wahrscheinlich nicht mehr so produzieren. Das zum Thema Entwicklung geht immer weiter, aber der Konsument benutzt es eigentlich, benutzt das so nicht, sondern wie gesagt, er hört dann halt auf Smartphone-Musik und nicht über seine tolle Anlage zu Hause, die er im Zweifel gar nicht hat.
Also ich glaube, die aktuellen Mischer und Studios, die sind sich da sehr wohl darüber bewusst, weil es genau so auch gemischt wird, dass du in deinen Mastering-Tools kannst du das ja sogar faken. Und da wird sehr wohl darauf geachtet, wie das
Ich weiß,
auf
das
einem
machen wir
Album
auch.
klingt.
Du hast dann, das machen wir auch. Wir haben im Studio auch so ein, natürlich so ein kleines Radio, wo wir das praktisch darüber nochmal wiedergeben. Wie hört sich das wirklich an, wenn ich das auf einem Kofferradio hören würde? Aber trotzdem, da gibt es natürlich eine Wahnsinnsdiskrepanz, wie man diese Musik hören könnte, was sie bringen könnte. Aber
Absolut, ja.
wie sehr sich die meisten Konsumenten, denen ist das egal im Endeffekt, denke ich mal
Ja, im
so.
Unterbewusstsein aber wahrscheinlich nicht, weil wenn jetzt zum Beispiel die neue Platte von Tame Impala ein Schlagzeug drin hat, was sich anhört, als ob es 1977 aufgenommen ist, dann gibt es einen Grund, warum Leute das cool finden. Und eventuell würden sie die Platte nicht hören, wenn das so clean klingen würde wie ein Simon Phillips Schlagzeug von 1995.
Ja.
Ja,
Aber
sehr
mir fällt,
vielschichtiges Thema. Ja.
ja, eine Sache fällt mir trotzdem nochmal ein, wenn es ums Bild geht. Warum fotografieren eigentlich Menschen Dinge im Urlaub oder das ist nochmal auch interessant, ich habe mir das auch abgewöhnt, also Sehenswürdigkeiten zum Beispiel, wenn man die schon eine Millionenfach 10-mal besser im Internet sehen kann und runterladen kann.
Ja.
Also wo ist dann der Grund des eigenen Bildes von derselben Sache nochmal, die genau
Ja,
das Gleiche zeigt, nur schlechter fotografiert?
das
Warum?
persönliche Erlebnis.
Beim persönlichen Erlebnis würde ich sagen, zum Abschluss interessante Top 5 von jedem, weil dazu fällt einem ja kein Titel oder kein Interpret ein, sondern
Nee.
Themen und Medien. Ich würde sagen, fang du doch einfach mal an, Chris.
Ja, meine Top 5 Medien habe ich ein bisschen überlegt. Auf Platz 5 ist tatsächlich der Mehrspurrekorder, wo ich ja einiges schon zu erzählt habe, weil ich die Möglichkeit bekommen habe, meine Ideen umzusetzen. Auf Platz 4 sind Bilder und Video. Ich bin ein sehr optischer Mensch und ein großer Filmliebhaber. Ich fand es fantastisch, in meiner Kindheit Dinge zumindest ausleihen zu können. Das ist auch ein Thema, was wir fast vergessen haben. Man hat ja früher auch Filme ausgeliehen. Auf Platz 3 ist das Medium Text. Ich finde, dass in der Kombination mit all den Dingen, die ich so kreativ mache, ist es ganz toll, in Form von Reimen oder in Form von kurzen Geschichten Dinge wiederzugeben, die man erlebt hat. Auf Platz 2 ist die Musik ein Medium, was mich mein ganzes Leben lang beeinflusst hat und fast meine Hauptenergiequelle ist. Und auf Platz 1 ist das Medium meine eigene Stimme. Warum? Weil die menschliche Stimme ist eben nicht nur das Wiedergeben von Dingen, sondern du hast mit ganz vielen anderen Möglichkeiten durch die Tonlage, die Betonung, die Lautstärke oder andere sinnliche Merkmale ganz anders wiedergeben, als wenn du einen reinen Text verschickst. Und abgesehen davon ist meine Stimme mir angeboren und ein Individuum und deswegen muss das auf Platz 1.
Das
Bei
ist
dir, Raphael.
einzigartig. Bei
Ja.
mir ist es etwas konkreter. Bei mir ist auf Platz 5 der kabelgebundene Lautsprecher.
Ah ja, geil.
Es, ja, im Verhältnis nämlich zu Bluetooth, WLAN, Übertragen und so, muss ich leider sagen, dass ein sehr guter kabelgebundener Lautsprecher erstmal keine Latenz hat. Das heißt, du hast null Verzögerung und er klingt immer noch viel besser.
Ja.
Platz 4 ist schwarz-weiß. Klammer auf Fotografie oder Film. Weil ich finde, das ist sinnlicher als Farbe. Das birgt viel mehr Interpretationsspielraum.
Ja.
Ich finde schwarz-weiß super.
Reduced to the
Wahrscheinlich liegt es
max.
auch, ja, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass man, dass das alles immer in Farbe und vor allen Dingen noch in einer Farbe ist, die unrealistisch. Wie viele Kinofilme haben wir heute, die so gefiltert sind, dass es nichts mehr mit der Realität zu tun haben. Schwarz-weiß ist immer so unglaublich ehrlich, finde ich.
Pure, ja.
Genau. Dann Platz 3 ist bei mir die Audiokassette.
Habe ich auch lang mit überlegt. Ja, die Audiokassette,
Und zwar aus dem Grund, wie ich es vorhin schon erwähnt hatte, dass es halt so was sehr Persönliches ist und noch sehr haptisch und sehr mechanisch alles und dementsprechend immer Leidenschaft vorausgesetzt wird, wenn du damit umgehst und nicht einfach nur Konsum.
ja.
Platz 2, ganz klar die Schallplatte. Weil das ist das, was mich mein Leben lang begleitet hat, die Schallplatte logischerweise.
Ja.
Und ich vor allen Dingen, ich bin leidenschaftlicher Plattensammler. Ich hatte mal 15.000 Schallplatten. Ich habe jetzt noch immerhin noch 6.000. Habe mich auf das reduziert, was wirklich wichtig ist im Grunde. Und ja.
Du sitzt da
Und
auch immer
ganz,
vor, ne, vor deiner
ich sitze da in der
Plattensammlung.
Tat vor, ja, muss man sagen, ich sitze in einer Ecke meines Schallplattenregals, weil da der Klang am besten ist. Ich bin bekennender Minimalist und deswegen klingt meine Wohnung sehr hallig und es gibt jetzt sozusagen der einzige Ort, wo man sehr gut aufnehmen kann. Genau, und Platz 1 ist das Radio. Ich finde, das Radio ist so, ich weiß auch nicht, das ist so unbeeinflussbar. Das ist so direkt. Also wenn ich zum Beispiel zu Gigs fahre, mal mit dem Leihwagen oder so, dann höre ich extrem gerne keine Musiksender, sondern ich höre sowas wie, das nennt sich HR1 Info oder NDR1 Info oder natürlich Deutschlandfunk. Das ist, liebe ich. Also das, was heute man als Podcast wahrnimmt, aber eben natürlich abrufbar, sondern das Radio läuft einfach. Und dann kommen die Nachrichten und dann kommt das Wetter und dann kommt der Verkehr. Und ich finde, das ist so oldschool, aber irgendwie schön.
Frage, spielt es auch eine Rolle, dass es mehrere Menschen auch hören, was du gerade halt auch erzählt hattest?
Wahrscheinlich ist das so. Darüber habe ich mir nicht viel Gedanken gemacht, aber es ist so. Du sitzt im Auto
Ja.
und weißt, okay. Aber in der Tat frage ich mich immer, wie viel waren das wohl so gerade mit mir? Also wie sind die Einschaltquoten, die klassischen gerade bei bestimmten Nischensendern zum Beispiel?
Ja. Ja, spannend. Das war unsere Folge zum Thema Medien. Wir hoffen, dass ihr uns treu bleibt und nächste Woche wieder einschaltet. In
Bis
diesem Sinne,
dann.
bis dahin, ciao, ciao.
Neon Vibes. Popkultur im Wandel der Zeit. Immer sonntags, überall, wo es Podcasts gibt.